Tech und Trara.
Sprache wurde erfunden. Das ist ein Tool. Das ist etwas, was der Mensch geschaffen hat. Ich würde sagen, es gibt keine Interaktion zwischen Menschen ohne technische Medien.
Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Trara.
Also da passieren richtige Kriege, ja, und das ist ganz spannend. Das ist ein ganz eigenes Kapitel für sich, wie gesagt, ein ausführliches Kapitel, das ich da aber auch beschreibe, was da alles so für unterschiedliche Interaktionen zwischen Staaten und Plattformen passieren.
Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll, ich bin der Moderator dieses Podcasts und in diesem Podcast unterhalten wir Netzpiloten uns einmal die Woche mit sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten und ExpertInnen und versuchen mit denen gemeinsam sowohl so ein bisschen deren Themengebiet zu verstehen, zu durchdringen und auch eben zu schauen, wie wirken sich Technologien in diesem Bereich aus. Deswegen heißt der Podcast auch Tech und Trara. Und in dieser Woche habe ich mich mit Michael Seemann unterhalten. Der ist von Haus aus Kulturwissenschaftler, ist im Bereich Medienwissenschaften unterwegs, Journalist, Dozent und hat ein Buch geschrieben, das heißt Die Macht der Plattform, Politik in Zeiten der Internetgiganten. Hat sich also damit beschäftigt, was Plattformen eigentlich sind, wie sie aufgebaut sind, wie sich ihre Macht definiert und wie sich diese Macht auswirkt. Und darüber habe ich mich mit ihm unterhalten. Das ist eine Folge, in der man seinen Kopf benutzen kann und sollte. Und dann hat man mit dieser Folge sehr viel Spaß. Bevor ihr das tut, sei noch kurz gesagt, ihr könnt dieses Buch gewinnen. Wir starten ein Gewinnspiel dazu. Das findet ihr in den Shownotes, da verlinken wir euch das. Oder ihr findet das einfach auf netzpiloten.de. Zwei Exemplare werden verlost von Die Macht der Plattform von Michael Seemann. Lohnt sich also vielleicht nach diesem Podcast daran teilzunehmen. Jetzt viel Spaß mit der Folge. Bis gleich. Und dann würde ich sagen, herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen Michael Seemann. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Hi, ja. Genau, wir haben dich eingeladen. Du bist Kulturwissenschaftler, bist du eigentlich, ne?
Ja, ich bin Kulturwissenschaftler von Hause aus, hab das studiert, hab jetzt aber meine Promotion in Medienwissenschaften gemacht.
Ja.
Genau, also, aber das ist ja auch irgendwie ein bisschen verwandt.
Ja. Ja, also wenn ich das richtig im Kopf habe, Kulturwissenschaften sind ja so dann so der Ausgangspunkt für ganz, ganz viele verschiedene Bereiche, in die man danach so gehen kann, ne?
Genau.
Ja.
Sehr interdisziplinär, wie man so schön sagt.
Ja, ich habe tatsächlich auch mal überlegt, das zu studieren, habe es aber dann nicht gemacht. Also so eine richtige Nullstory, wenn man das so erzählt. Genau, und du hast ein Buch geschrieben, das mich sehr interessiert hat, das uns irgendwie das total spannend klingt, nämlich das, also der Titel des Buchs ist Die Macht der Plattform, Politik in Zeiten der jetzt Internet, wow, ich kann es gerade nicht mehr richtig lesen, der Internetgiganten, Dankeschön, genau. Also also es geht so ein bisschen darum, wir sind ja ziemlich umgeben und dominiert von großen Plattformen. Und du hast diese Plattform untersucht, du hast dir angeguckt, wie sind die aufgebaut, was sind da so für Strukturen hinter und vor allen Dingen, was für eine Macht haben die, wie kann man diese Macht analysieren? Das Ganze auf, wie ich finde, sehr, also wie ich das beurteilen kann, sagen wir es mal so, auf einer sehr wissenschaftlichen Basis, also bist da schon auch sehr strukturiert und analytisch vorgegangen. Und das ist eben ganz spannend, weil man spricht ja oft so von den großen Plattformen und dass die so eine Macht haben und so einen Einfluss haben, aber so genau greifen kann ich das zum Beispiel nicht. Ich hoffe aber, dass sich das nach diesem Podcast heute ändert. Und genau, von mir aus können wir direkt reinstarten. Meine erste Frage, die mich da so jetzt in der Vorbereitung so beschäftigt hat, ist, was sind denn eigentlich Plattformen? Also das ist jetzt sehr breit gefasst, aber also was definierst du als eine Plattform?
Das ist ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass man da auch so ein bisschen ratlos vor diesem Begriff steht, denn der hat so eine gewisse Gummihaftigkeit in der alltäglichen Benutzung, ne? Irgendwie alles möglich ist eine Plattform. Und wenn man das mal so aufzählt, dann wirkt das erstmal sehr heterogen, das Feld. Also zum Beispiel, keine Ahnung, das Telefonbetriebssystem, das ist eine Plattform, ja. Oder Podcasting ist irgendwie eine Plattform und das Internet ist irgendwie eine Plattform und Facebook ist irgendwie eine Plattform und Uber und Lieferando und was weiß ich so. Das sind irgendwie alles Plattformen, ja. Und ich würde sagen, man kann dann erstmal so in einem groben Annäherungsschritt erstmal sagen, dass es erstmal eine technische Infrastruktur ist, auf der, auf Grundlage dessen halt Leute zusammenkommen und irgendwie interagieren, ne? Sei es, dass sie dass der eine Essen bestellt und der andere es bringt, sei es, dass Leute miteinander befreundet sind im virtuellen Raum, sei es, dass sie sich Messages austauschen oder sei es, dass sie auf dem Marketplace, auf Amazon irgendwas kaufen. Also es gibt völlig unterschiedliche sozusagen Interaktionsszenarien dann auf den Plattformen, aber diese Tatsache, dass halt da eine Infrastruktur ist, auf der Grundlage andere Leute sich austauschen, das ist eigentlich immer gleich.
Okay.
Genau. Und ich habe dann eine Definition dann auch in der, ich habe dann versucht, das sozusagen in eine Definition zu packen, die halt breit genug ist, diese unterschiedlichen Konzepte von Plattformen unter einen Hut zu bringen und trotzdem präzise genug ist, um es abgrenzen zu können gegen andere Formen von, ich sag mal so, menschlicher Organisation. Mhm. Und diese Definition, die ist natürlich dann entsprechend notwendig abstrakt und die lautet, Plattformen sind erwartete Vorselektion potenzieller Verbindungen, die unerwartete Anschlussselektion konkreter Verbindungen wahrscheinlich machen. Ne? Und da sieht man, man hat so eine zwei Ebenen in dieser Definition und die erste Hälfte der Definition sozusagen die erwarteten Vorselektion potenzieller Verbindungen, das ist dann eben die Infrastruktur. Ja, das sind dann zum Beispiel die Schnittstellen, ja, die irgendwie ein Betriebssystem bietet. Das sind die Algorithmen, die dann bei Facebook im Hintergrund dafür sorgen, dass mir Leute vorgeschlagen werden oder bei Amazon, dass mir irgendwelche Bücher vorgeschlagen sind. Das sind dann aber auch zum Beispiel die anderen Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Das sind ja alles potenzielle Möglichkeiten für Verbindungen, ja. Und diese potenziellen Möglichkeiten von Verbindungen sind ja der Grund, warum wir diese Plattform benutzen. Das ist das, was uns so anzieht, ja. Aber wir tun das natürlich in der Erwartung, dass halt dann eben auf der zweiten Ebene, nämlich die unerwarteten konkreten Anschlussselektion, dann halt tatsächlich Interaktion stattfindet mit uns, dass wir irgendwie in Kontakt treten, dass wir irgendwie in Interaktion treten mit anderen Leuten und das eben teilweise sehr, sehr unerwartet, ne? Also mit Leuten, denen wir vielleicht vorher gar nicht in Kontakt waren oder so etwas, ne? Wo wir gematcht werden über irgendwelche Plattformen. Und genau, das ist dann so ein bisschen so die Definition, wie ich das dann so in der Definition versuche zu halten.
Okay, ich versuche das noch einmal für mich so ein bisschen greifbar zu machen. Das heißt, ich hab diese Infrastruktur, das ist erstmal eine rein technische Sache.
Nein, das ist nicht rein technisch. Das würde ich schon würde ich schon mal komplett widersprechen.
Ja, sehr gut.
Es ist technisch in vielerlei Hinsicht, ganz oft sehr, sehr technisch, aber es besteht eben nicht nur aus technischen Sachen. Ne? Also zum Beispiel Facebook nur und ausschließlich wäre die Ebene 1 sozusagen nur und ausschließlich aus technischer Infrastruktur, dann würde niemand zu Facebook gehen. Wir gehen nicht zu Facebook, weil es so tolle technische Infrastruktur ist, sondern weil da viele Leute sind, mit denen wir uns verbinden wollen. Ja, das heißt also, die Leute auf Facebook sind auch Teil der Plattform, sind auch Teil der potenziellen Vorselektion. Das heißt, es ist nicht einfach nur technisch, ein soziotechnische System, wie man so in der Wissenschaft sagt.
Okay, aber das heißt, um das mal mit einem konkreten Beispiel zu machen, du hast jetzt gerade Facebook genannt, die Vorselektion von Verbindungen, das ist ja Ebene 1 sozusagen, das heißt, ich melde mich da an und ich erwarte ja, dass ich mit gewissen anderen, in dem Fall ja Menschen, irgendwie in Kontakt komme. So, das können zum Beispiel meine Freunde sein, also von denen ich ja irgendwie weiß, okay, die haben das vielleicht auch. Und der zweite Schritt wäre dann sozusagen weiterführende Verbindungen, vielleicht mit Menschen, die ich noch gar nicht kenne. Also das ist jetzt ein sehr runtergedummtes Beispiel, aber ich glaube, so macht man es auch für die HörerInnen ganz gut greifbar. Das wären dann eben, ich befreunde mich mit Freunden von Freunden, die ich vorher nicht kannte. Das wäre dann ein Teil dieser Plattform, der dann sozusagen diese zweite Ebene bedient.
Genau, und bei Facebook, da geht es ja nicht nur ums Befreunden, sondern da geht es ja zum Beispiel auch um die Beiträge im Newsfeed, die man dann sieht, ja, irgendwie die Status-Updates und dann kommentiert man da und dann kommentieren andere Leute, die man vielleicht noch nicht kennt, dann kriegt man irgendwelche Likes und so weiter. Und es geht halt, also diese Austauschebene, die kann ja sehr, sehr komplex und vielgestaltig sein. Ja, das ist halt, das ist immer so ein wichtiger Hinweis, wo man noch drauf hinweisen muss.
Okay, genau, also klar, macht total Sinn. Mir ging es sozusagen darum, das einmal so ganz vereinfacht, so dass man es einmal gut in den Kopf reinbekommt. Das heißt, wir haben erwartete Verbindungen und dann im zweiten Schritt haben wir eben die weiterführenden Verbindungen, wo wir mit Dingen konfrontiert werden, die wir vorher so noch nicht kannten.
Genau.
Okay, und du hast ja gerade schon ein bisschen so über diesen technischen Aspekt geredet. Das heißt, es geht, also bei der Definition ist dieses Technische gar nicht erstmal dringend notwendig. Also jetzt mal vielleicht eine blöde Frage,
aber... es ist notwendig, aber es ist nicht hinreichend. Okay. Also das ist der Unterschied. Ne? Also es ist notwendig, aber nicht hinreichend.
Okay, das heißt, wenn ich jetzt, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen blöd, aber rein theoretisch, ich könnte ja einen Computer bauen und den rein aus weiß ich nicht. Also ich setze da ganz viele Menschen hin und meine Menschen, die arbeiten gewisse Prozesse ab und dann habe ich irgendwie sowas wie eine CPU zum Beispiel. Das heißt, ich könnte das ja rein theoretisch, könnte ich ja an Facebook auch irgendwo analog machen. Wäre völliger Nonsens, also indem ich mir irgendwie Briefe hin und her schicke nach einem gewissen System.
Das kommt auch darauf an, was du als Technik siehst, ne? Also ich meine, ja. Sprache ist in meiner Definition auch eine Plattform und Sprache ist auch technisch, ja? Also Sprache wurde erfunden, das ist ein Tool, das ist etwas, was der Mensch geschaffen hat. Ich würde sagen, es gibt keine Interaktion zwischen Menschen ohne technische Medien.
Okay, gut, genau.
Einfach das ist ausgeschlossen. Einfach ausgeschlossen. Ja.
Okay, aber das ist ganz gut, dass wir diesen Technikbegriff auch einmal klar machen, dass es dabei eben nicht nur um Computer geht, sondern dass Technik eben, weil ich glaube, das ist also zum Beispiel in meinem Kopf, obwohl ich mich viel damit beschäftige, ist das trotzdem irgendwie immer verknüpft, dass ich bei Technik immer an Digitaltechnik denke, aber dass das eben ein bisschen weiterführend ist. Okay, das heißt, wir haben jetzt so ein bisschen definiert, was sind Plattformen und jetzt geht's ja auch eben, wie ja auch namensgebend für das Buch, eben um die Macht dieser Plattformen und das ist jetzt auch erstmal, wenn ich mir das jetzt so vor, oder wenn ich mir das jetzt überlege, ist das ja auch erstmal was sehr Abstraktes. Also ich kann das schon irgendwie greifen, dass Facebook eine große Macht hat, hat man ja auch an vielen konkreten Beispielen gesehen, sei es irgendwie durch Daten, aber wenn ich das richtig verstehe, dann definiert sich diese Macht schon vor solchen Dingen, also bevor Facebook irgendwie Daten an irgendwen verkauft, womit dann irgendwas gemacht werden kann. Wie kann ich denn jetzt feststellen, was für eine Macht so eine Plattform hat? Also wie und wie drückt sich diese Macht aus?
Ja, also ich sag mal so, wenn man das ganz platt runterbrechen will, wo man einfach mal sieht, wo Plattformen Macht haben, dann schaut man sich am besten mal daran, so nach dem 6. Januar an, wie das halt Facebook, aber auch Twitter mal eben den US-Präsidenten, den amtierenden US-Präsidenten mal eben von seiner Followerschaft abgeschnitten haben, indem sie sein Konto gesperrt haben. Ja, also der offiziell mächtigste Mensch der Welt, ja, Mann der Welt, der bekommt da mal eben sozusagen die Grundlage seiner Macht abgeschnitten. Denn gerade Donald Trump, das wissen wir, war ja vor allem auch deswegen mächtig, weil er über seine Social-Media-Kanäle eine riesengroße Followerschaft bedient hat ständig mit seinen Tweets, wo seine, das war seine Machtbasis, ja, und auf einmal kommt dann eben Facebook und Twitter und schneiden ihn von dieser Machtbasis ab. Das ist natürlich ein Akt, in dem das halt sehr, sehr sichtbar wurde, aber das ist natürlich auch ein bisschen ablenkend, weil die Macht der Plattform sich viel subtiler und für uns viel, viel weniger sichtbar ergeht. Also beispielsweise schon in dem Design der Plattform, schon wie Twitter und Facebook designt sind, welche Möglichkeiten es einem bietet und welche Möglichkeiten es einem eben nicht bietet. Ja, das sind zum Beispiel auch Möglichkeiten oder das sind auch Tools der Macht dieser Plattform, ja, also schon das So-Sein der Infrastruktur ist bereits ein Machtakt. Oder nehmen wir die Algorithmen, ne? Also das heißt, also welche Dinge werden sichtbar gemacht auf einer Plattform, welche Dinge werden nicht sichtbar gemacht auf einer Plattform und wer kann das kontrollieren? Das ist auch Teil der Macht einer Plattform. Oder nehmen wir beispielsweise die Möglichkeit, direkt in Verbindungen einzugreifen. Oder nehmen wir die Möglichkeit, Benutzeroberflächen zu designen. Ja, wir wissen zum Beispiel heutzutage über psychologische Forschung, wie stark man Leute dazu bewegen kann, bestimmte Dinge oder nicht Dinge nicht zu tun oder zu tun, indem wir einfach, keine Ahnung, einen Button größer machen oder kleiner machen, eine bestimmte Farbe geben oder eine bestimmte andere Farbe geben und so weiter und so fort. Das sind alles Möglichkeiten von Einfluss und Kontrolle, die Plattformen haben über die Interaktion auf der Plattform, die eben Teil dieser Plattformmacht sind und die aber tatsächlich von uns teilweise überhaupt nicht für uns gar nicht sichtbar sind oder nicht reflektiert sind, die aber auch nicht uns als Individuen jetzt wahnsinnig groß beeinflussen. Ne? Also es geht gar nicht darum, dass ich jetzt als Individuum total ferngesteuert bin, wie das halt in manchen Erzählungen sind, sondern das sind so aggregierte Effekte. Ne? Also nehmen wir mal das Beispiel des Interface-Designs, ja. Wenn ich den Button irgendwie größer oder kleiner mache oder das Kleingedruckte irgendwo hin tue oder wie auch immer, ja, dann kann ich halt als Plattform nicht jetzt den Einzelnen manipulieren, aber ich kann halt zum Beispiel dafür sorgen, dass 10% mehr den Button klicken. Ne? Mhm. Das sind dann halt, das ist dann ein Effekt, der sich in der aggregierten Benutzung stattfindet, der aber jetzt nicht irgendwie predictable den einzelnen Menschen manipuliert. Ich kann jetzt nicht sagen, du wirst, ich kann jetzt dir ein Interface machen und dann kann ich dich manipulieren, irgendwelche Dinge zu tun, sondern das sind halt so aggregierte Effekte. Ne? Und ja, das ist natürlich auch eine Macht, die aber für uns konzeptionell in unserem Gehirn, ja, gar nicht als Macht wirklich wahrnehmbar ist, mhm, ja, die aber dennoch natürlich einen wahnsinnigen Impact hat auf Gesellschaft, auf unser Zusammenleben und so weiter und so fort.
Also praktisch so als Kollektiv, also vielleicht auch ein Beispiel, was mir jetzt dazu, wo du das gerade sagtest, einfällt, wo beim Interface-Design, Instagram hat ja die Position des Buttons für Beiträge posten so sukzessive verschoben. Der war erst unten in der Mitte, dann kam da irgendwann die Reels hin, das war dann das neue Feature und dann rückte der schon ein bisschen weiter nach rechts. Dann kam dieses Shopping-Gedöns, auf einmal rückte der Button ganz woanders hin. Und natürlich waren wir alle aber ja total gewohnt, was ja dann wahrscheinlich auch schon ein Produkt dieser Macht ist, was ich schon total gewohnt war, wenn ich einen Beitrag posten will, geht mein Daumen unten an den Bildschirmrand. Auf einmal klicke ich dahin, dann ist da aber ein ganz neues Feature und das bewirkt dann, also ich versuche das gerade nachzuvollziehen, das bewirkt dann so im Kollektiv wahrscheinlich jetzt nicht bei mir, dass ich jetzt gezwungen werde, den zu benutzen, aber sorgt natürlich dafür, dass immer mehr Leute das verinnerlichen, sehen, wo das Feature ist, es vielleicht auch kennenlernen und es dann eher benutzen. Ja. Kann man das so übertragen?
Genau, das ist zum Beispiel, das ist eine ziemlich straightforward Möglichkeit, diese Macht des Interface-Designs einzusetzen, um die Leute dazu zu bringen, Dinge zu tun, die die Plattform will. Ja? Ja. Und dann hat man da gleichzeitig diese Reels, ja, die halt dann noch algorithmisch so sortiert sind, dass sie halt besonders sticky Content, also Sachen, die sofort, wo man sofort irgendwie eine gewisse Interessanz haben, ja, dass die halt irgendwie einen dann so reinziehen in so einen Loop, wo man sich dann halt ein Video nach dem anderen einguckt, ne? Das ist halt alles sozusagen so auf so eine Viralität und auf so eine Abhängigkeitsmachung und so weiter und so fort auch optimiert und so, damit man die Leute möglichst lange und möglichst viel an die App bindet.
Ja, ich hab das jetzt so ein bisschen so verstanden, so eine Plattform einmal ja solche Möglichkeiten, aber macht ja auch ganz klar Regeln, wie Interaktionen stattfinden können. Also das Beispiel sind ja, wie du sagst, auch die Algorithmen, wann mir was, wo wie ausgespielt wird, aber mir wird ja auch gesagt, du kannst, ich weiß gar nicht, bei Instagram zum Beispiel, meine Nachrichten landen erst in deinem Postfach sehr gut sichtbar, wenn wir uns gegenseitig folgen. Oder bei Twitter, ich darf nur 240 Zeichen benutzen. Das sind ja alles schon irgendwie Regeln, die da feststehen. Und das, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist das ja auch schon Teil dieser Macht, die da ausgeübt wird, wenn auch jetzt nicht konkret aufs, wobei das ja schon auch sehr konkret aufs Individuum geht, weil es mir ja ganz klare Handlungsräume gibt. Aber du hast ja auch gesagt, das Internet ist eine Plattform. Und das Internet ist ja eigentlich dominiert von Regeln, weil jegliche Kommunikation findet über irgendwelche Protokolle statt. TCP, IP-Protokoll ist ja so was ganz viele Leute kennen. Aber da steht ja jetzt nicht, also bei Twitter da oder bei Facebook ist es ja noch viel krasser, da hat man ja sofort dann Mark Zuckerberg und diesen Konzern im Hinterkopf und okay, die haben Macht. Aber das Internet ist jetzt ja nicht von einer Person gemacht. Hat das Internet dann auch dieselbe Form von Macht wie jetzt ein soziales Netzwerk?
Man muss da unterscheiden. Also ich habe in dem Buch unterscheide ich drei Arten von Plattformen. Und das eine ist halt so die Schnittstellenplattform. Das sind solche Sachen wie Betriebssysteme, Programmierframeworks oder Prozessorarchitekturen, wo halt so ein Hersteller einfach Schnittstellen vorgibt, ja, und andere Leute arbeiten dann gegen diese Schnittstellen und bauen dann Programme oder Hardware oder was weiß ich, was dann halt da sozusagen dazu passt und Leute benutzen das dann halt. Das ist dann sozusagen die Plattform. Dann gibt es eben die Protokollplattform, das ist das zum Beispiel wie das Internet, ja, das ist dann eben auch so eine Art von Schnittstellen, die dann aber nicht von einem Hersteller vorgegeben sind, sondern wo sich dann halt unterschiedliche Akteure auf bestimmte Standards geeinigt haben, ne? Schnittstellenstandards geeinigt haben und dann kann dann sozusagen eine Protokollebene dazwischen vermitteln, zwischen unterschiedliche Systeme. Also, ne? Das ist das genau, was du jetzt gerade beschrieben hast bei beim Internet. Und dann gibt es noch eine dritte Kategorie, das ist die Diensteplattform. Das ist dann eben Mark Zuckerberg, das ist dann eben Amazon und so weiter, die halt relativ klare Kontrolle, die halt so ein abgeschlossenes System sozusagen bauen, wo alle, die irgendwie teilhaben wollen an der Plattform, sich dort registrieren müssen und dann halt über diese Dienste, über diesen Dienst dann miteinander interagieren. Mhm. Das sind so, das sind natürlich erstmal drei technische, auch unterschiedliche Definition, aber worum es mir eigentlich geht, ist tatsächlich, dass es da unterschiedliche Formen und unterschiedliche Möglichkeiten der Kontrolle gibt, ja. Und du hast total recht, dass halt die Protokollplattform wie das Internet eben andere oder weniger Möglichkeiten der Kontrolle bietet als zum Beispiel eine Diensteplattform, ja. Mhm. Und dann auch nochmal als anders als eine als eine Schnittstellenplattform. Und das ändert natürlich auch die Macht. Jetzt würde ich aber behaupten, dass das Internet durchaus auch Macht hat, ja. Also, und die Macht, die es hat, die liegt dann sozusagen bei den Leuten, die damals die Protokolle designt haben, ja. Die mögen das nicht verinnerlicht haben, die mögen das nicht reflektiert haben in dem Moment. Es ging ihnen nicht um Machtausübung, als sie diese Protokolle designt haben. Aber trotzdem geben diese Protokolle natürlich bis heute vor, was man mit dem Internet tun kann und was man mit dem Internet nicht tun kann. Und das ist natürlich eine wahnsinnig große Macht, ja. Das heißt also, rückblickend hatten dann diese Leute, die zum Beispiel TCP/IP designt haben, ne, Windsurf und Robert Kahn, die haben eine wahnsinnige Macht rückblickend gesehen, weil sie tatsächlich vorstrukturiert haben, was wir alle heutzutage mit diesem Tool, dem Internet, tun können und was nicht, ja. Und wenn man sieht, wie schwierig es ist, beispielsweise gerade beim Internet, bei so einer Protokollplattform, dann halt, das System zu updaten, ja, wie zum Beispiel jetzt von IPv4, das ist sozusagen der alte IP-Standard, wo sozusagen diese alten IP-Adressen, die wir noch alle kennen, verteilt wurden, die aber halt relativ schnell zu Neige gingen, ne? Es waren ja nur ein paar Milliarden, und dann jetzt sozusagen eine Transition hin zu IPv6 seit über 20 Jahren stattfindet und noch nicht abgeschlossen ist. Ja, seit 20 Jahren versuchen alle die Leute, die sozusagen TCP/IP einsetzen, das sind natürlich Provider, das sind große Netzwerkbetreiber, das sind Systemhersteller, das sind Routerhersteller, das sind ja Millionen von Akteuren, die halt alle gleichzeitig irgendwie diesen Schritt machen müssen von IPv4 auf IPv6, und das dauert dann einfach 20 Jahre, bis dann halt irgendwie mal was geändert ist. Und wenn wir dann wieder was ändern wollen, dann, ne, you get the point. Das heißt also, das ist eine Form von Macht, und nur weil jemand in dem Moment der Machtausübung nicht das reflektiert, dass es eine Form von Machtausübung ist, heißt ja nicht, dass es nicht trotzdem eine Macht ist.
Ich hatte gerade, wo du das sagst, so den Gedanken, also vielleicht ganz kurz mit dem IP-Ding, ich weiß nicht, ob alle HörerInnen das so, das ist einfach, jeder hat im Internet, doof gesagt, eine Adresse, und das ist diese IP-Adresse. Ich glaube, so kann man es einmal so ganz, ganz basic runterbrechen. Übrigens, ganz lustig, ich habe ja Informatik studiert im Bachelor, und ich hatte da auch Netzwerktechnik, und auch da war es so, ja, also eigentlich sollte das Richtung IPv6 gehen, aber komm, wir zeigen euch das einmal, und dann arbeiten wir aber auch mit IPv4. Ich hatte gerade so den Gedanken, ich glaube, jetzt noch besser zu verstehen, was du mit diesem Machtunterschied meinst, weil, also auf der einen Seite ist ja diese Macht, die dadurch entsteht, dass es auch so schwer veränderlich ist, ist die ja riesengroß. Also dieser Standard hält sich ja sehr hartnäckig, und das ist ja auch in vielen anderen Bereichen so. Auf der anderen Seite, wenn jetzt ein Amazon oder ein Facebook einfach sagt, wir ändern jetzt was, also vielleicht auch da wieder ein Beispiel. Ich glaube, Facebook und Instagram haben irgendwann seine Schnittstellen ein bisschen verändert. Du kannst schwere Analyse-Tools verwenden. Das können die ja von heute auf morgen entscheiden. Da war ja einfach so, zack, das geht jetzt nicht mehr. Deal with it. Und das ist ja dann wieder, also ich kann noch nicht so ganz einordnen, wie ich das jetzt bewerten soll. Welche Machtausübung in dem Fall stärker ist. Oder ob das vielleicht gar keinen Sinn macht, das zu unterscheiden. Vielleicht vergleiche ich da gerade auch Äpfel mit Birnen. Aber auf der einen Seite eben diese Hartnäckigkeit, dieses Monolithische, auf der anderen Seite dieses, wir können halt einfach machen, was wir wollen. Aber wahrscheinlich hängt das wieder mit diesem in sich abgeschlossenen System zusammen, ne?
Genau, genau. Also das ist eben ein großer Unterschied zwischen Protokollplattformen und den anderen Plattformen, dass eben ein Protokoll nicht einfach von einer Partei eben geupdatet werden kann, ne? Sondern es müssen halt eben, nicht einer muss irgendwie einen Schalter umstellen, sondern Millionen Leute müssen Millionen Schalter umstellen, ne? Und auf deren Kooperation ist man angewiesen, um ein System zu updaten in Protokoll. Das macht das halt sehr, sehr behäbig, ne? Aber natürlich teilt es dadurch halt, verhindert es natürlich dadurch auch eine Machtkonzentration. Das ist halt das Gute, ne? Dann auch an den Protokollen. Also man will das und man will das gleichzeitig nicht. Es hat halt Vor- und Nachteile, kann man sagen, ja. Und Schnittstellen, Protokollen und Diensteprotokolle ist genau wie du sagst, ja, die können halt einfach sagen, von heute auf morgen, ja, hier, wir haben uns jetzt entschlossen, wir bauen jetzt diese Schnittstelle anders oder wir lassen den Algorithmus heute mal ein bisschen anders arbeiten, weil wir gerade lustig sind und können das mal einfach eben mit einem Schalter einfach mal umlegen und dann ist das halt einfach Systemarbeit ausgebrochen. Ne? Wir denken zum Beispiel an Apple, die halt verschiedenste Standards halt einfach mal von heute auf morgen auch einfach mal nicht mehr unterstützen, so, ja, also wo sie dann zum Beispiel irgendwie den Klinkenstecker bei einem iPhone rausgeschmissen haben oder wo sie irgendwie Flash nicht mehr auf Betriebssystemebene unterstützt haben oder so etwas, ja, und auf einmal die müssen einfach mal und dann ist das halt einfach so, ja, und dann stehst du da und kannst dann halt mit deinen alten Devices, deiner alten Software, deiner alten kommst da nicht mehr dran. Aber das ist dann halt einfach so. Da muss man dann, da spürt man dann auch wirklich sozusagen die Macht der Plattform in gewisser Hinsicht schon wieder, ne? Weil das dann plötzlich sichtbar wird, dass es diese Macht gibt.
Ich bin gerade so ein bisschen, also wahrscheinlich ist das jetzt für dich so, ja klar, aber ich habe gerade so diese Erleuchtung so ein bisschen, dass das ja auch eine total zweischneidige Sache ist. Auf der einen Seite denke ich mir, auch um das vielleicht wieder mit einem Beispiel zu unterfüttern, ich entwickle manchmal so Echtzeitanwendungen. Unity ist eine Game Engine, ich weiß nicht, ob dir die was sagt. Klassisch dann nach deiner Definition eine Plattform, ne? Gibt halt gewisse Schnittstellen vor, du kannst sie benutzen. Und das ist wahnsinnig praktisch. Also mir hilft das ja, weil ich mich zum Beispiel weil ich mich auf gewissen Abstraktionsebenen bewegen kann. Und beim Internet genauso. Also diese Protokolle, die wurden ja nicht erfunden, um Macht auszuüben, sondern die wurden ja erfunden, um eine gewisse Form der Kommunikation zu regeln, was ja eigentlich erstmal ein praktisches Tool ist. Und auf der anderen Seite steht diese Macht. Und wie zieht man da die Grenze zwischen, das ist jetzt zu viel, oder ich weiß ja auch nicht, ob du das überhaupt bewerten willst, aber das ist jetzt zu viel, da geht's jetzt, da nimmt jetzt die Macht aus Überhand und zwischen, das hat einfach einen Nutzen. Also man kann ja auch durchaus bei manchen Dingen argumentieren, klar ist das eine Einschränkung auf einer gewissen Ebene, aber es bietet eben Nutzen und der Nutzen überwiegt in dem Fall. Also wie kann man das für sich so einordnen oder wie würdest du das einordnen?
Ich würde jetzt auch, ich habe jetzt auch tatsächlich das Buch so geschrieben, dass ich jetzt nicht irgendwie der große Warner bin, Hilfe, die Plattformen haben alle zu viel Macht und wir müssen und so weiter. Also ich denke schon, dass die Plattformen zu viel Macht haben, weil wir eben uns eigentlich als Gesellschaft ja durchaus beschlossen haben, eine Demokratie zu sein. Ja, das heißt, Demokratie bedeutet immer, dass wir Macht verteilen, ja. Auf der anderen Seite gebe ich dir natürlich total recht, dass diese Plattformen auch wahnsinnig nützlich sind. Und ich sag mal so, ihre Macht kommt ja auch aus ihrer Nützlichkeit, ne? Also ein zweiter Aspekt der Macht ist ja nicht nur die Kontrolle, sondern es ist ja auch vor allem die Tatsache, dass eine Plattform viel genutzt wird. Eine Plattform, die nicht viel genutzt wird, ne, aber große Kontrolle hat, die hat auch keine Macht, ja. Ich nenne das auch Netzwerkmacht. Das ist ein Begriff, den ich übernommen habe von David Zagreval. Also das heißt, wir haben ja immer diesen Effekt, dass wir auf Plattformen sind, weil wir dort, weil halt andere auf dieser Plattform sind. Ja, also wir benutzen zum Beispiel das iPhone-Betriebssystem, weil da es ganz viele Apps dafür gibt. Es gibt ganz viele Leute, die dafür Apps geschrieben haben, deswegen ist es besonders nützlich, ja. Oder wir sind auf Facebook, weil da halt alle unsere Freunde sind oder auf WhatsApp oder wie auch immer, ja. Und das heißt also mit anderen Worten, dass die Adaption einer Plattform, ne, also die Benutzung oder wie man auch manchmal im Tech-Business sagt, die Installed Base, ja, die ist halt ganz, ganz wesentlich auch für diesen Aspekt der Macht der Plattform, ja, das ist sozusagen der zweite Aspekt. Und deswegen ist die Macht der Plattform immer direkt abhängig von ihrer Nützlichkeit. Ja, also Nützlichkeit und Macht bei Plattformen sind ich würde sagen, sie korrelieren sehr stark. Mhm. Ja? Also sobald eine Macht, eine Plattform auch nicht mehr nützlich ist, wird sie auch an Macht verlieren. Ja? Und sobald und das ist ein bisschen das Dilemma auch, ja. Also das heißt also, eine nützliche Plattform wird eine Menge Macht haben, ja, und gleichzeitig wird sie aber damit auch ihre Nützlichkeit steigern. Mhm. Und in diesem Dilemma bestehen wir sozusagen, weil wir wollen natürlich nützliche Plattformen haben. Gleichzeitig ist uns ihre Macht unheimlich, ja, und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns.
Also ich weiß nicht, ob der Gedanke gerade doof ist, den ich habe, aber ist nicht dann tatsächlich so eine Protokollplattform, also das, was dem so zugrunde liegt, diese Verteilung, dass es eben nicht einen Akteur gibt, sondern ganz, ganz viele, die alle sozusagen einen Schalter haben. Ist das nicht so ein bisschen der Weg aus diesem Dilemma raus? Oder übersehe ich da gerade irgendwas ganz Grundlegendes? Weil ich mir dann so vorstelle, ich habe ja weiterhin die Nützlichkeit. Klar, büße ich natürlich vielleicht was, so in Geschwindigkeit würde ich natürlich einbüßen, was irgendwie Veränderungen angeht. Aber ich hätte ja weiterhin oder ich würde weiterhin von dieser Nützlichkeit profitieren. Gleichzeitig habe ich aber eben nicht dieses, es gibt eine Instanz. Also es gibt ja auch viele Programmiersprachen, die ganz stark von so einer Open-Source-Community leben. JavaScript, ganz viel Web-Technologien, das ist ja alles nicht von einer Firma, sondern das sind dann halt irgendwelche Gremien, wo ganz viele Akteure zusammensitzen. Ist das nicht so ein bisschen der Weg da raus oder ist das zu einfach gedacht?
Ja, ich sag mal so, diesen Gedanken haben viele, ne? Also das ist so ein bisschen der erste Reflex, ja, irgendwie zu sagen, hey, guckt mal, diese Protokollplattform, da ist doch zumindest die Macht wahnsinnig verteilt und das stimmt, ne? Das ist richtig. Also die Macht, die Protokollplattform ist die Plattform, wo die Akkumulation von Macht an einer Stelle, ja, am schwierigsten ist. Sie ist nicht unmöglich. Sie ist nicht unmöglich, das muss man auch gleich dazu sagen. Und es gibt ganz, ganz viele Beispiele in der Historie, wo halt gerade diese Protokollplattformen dann wieder rezentralisiert werden. Das Internet ist ein gutes Beispiel. Ja? Also nominell haben wir dieses TCP/IP-Protokoll, das ist überall implementiert und Millionen Leute an Millionen Stellen haben es implementiert. Und niemand hat da wirklich einen totalen Kontrollstandard drauf. Gleichzeitig haben wir aber zum Beispiel lokal ja teilweise echte Monopole, die halt zum Beispiel den Internetzugang klar machen. Ne? Also große Internetprovider, die halt zum Beispiel dann solche Sachen machen können, wie die Netzneutralität attackieren, indem sie beispielsweise bestimmte IP-Pakete langsamer routen als andere IP-Pakete. Ja? Also diese ganze Frage der Netzneutralität, über die wir im politischen Raum auch sehr, sehr viel geredet haben, zeigt, dass es halt doch wieder Konzentration von Macht gibt, trotz dieser Dezentralität, mit denen dann halt wieder sozusagen Machtmissbrauch auch stattfinden kann. Oder nehmen wir Beispiel das Web, ja, in den 90er Jahren, also das Web, das WWW, ne, also das, was man so im Browser anschaut, ja, sozusagen der Teil des Internets, den man im Browser anschaut, der war ja in den 90er Jahren, ist er halt wahnsinnig schnell, wahnsinnig populär geworden und das war halt genauso auch eine Protokollplattform, wo halt erstmal niemand sozusagen die Kontrolle drüber haben konnte, aber dann hat sich relativ schnell Microsoft herausgeschält als derjenige, der den meistgenutzten Browser mit irgendwie, glaube ich, damals nur über 95% Marktanteil hatte, ja, und konnte dann plötzlich einfach die Webstandards bestimmen, ja, im Gegensatz zu irgendwelchen Gremien, die eingesetzt wurden, die plötzlich komplett machtlos waren, wo Microsoft einfach dann gesagt hat, so, das ist jetzt unser Web, ja, irgendwie, und konnte dann durch seine Marktstellung des Browsers dann plötzlich weitermachen. Also so ganz so einfach ist es eben nicht, ja, also dezentrale Protokolle neigen dann dazu, doch immer irgendwelche Konzentrationserscheinungen hervorzubringen, wo es dann wieder problematisch wird. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist natürlich, dass man sich damit dann auch wiederum diese extreme Langsamkeit einkauft. Ne? Also das heißt, die Schwierigkeit, dann halt irgendwelche Dinge weiterzuentwickeln. Ne? Ich glaube, ich sag mal so, diesen Modus der Protokollplattform zu benutzen, um Macht zu dezentralisieren. Ich halte das durchaus für ein gutes Tool, mit dem wir arbeiten sollen. Man nennt das auch dann Interoperabilität herstellen, ja. Zwischen Systemen, also Systeme, die eigentlich vorher nicht miteinander kompatibel war, kompatibel zu machen, das heißt interoperabel zu machen. Das ist ein gutes Tool, um gegen die Macht der Plattform anzugehen. Es ist aber nicht die Silver Bullet. Ne? Das ist, glaube ich, was ich den meisten Leuten dann ausreden möchte, ist zu sagen so, ja, wir müssen nur alles auf Protokollbasis machen und dann ist irgendwie alles gut und so. Nee, das ist nicht alles gut. Ja, das löst halt erstens nur einen Teil der Probleme, bringt neue Probleme und schafft auch und sichert auch nicht wirklich sozusagen die Machtbalance wieder aus langfristig und nachhaltig.
Ja.
Aber es ist ein Teil der Lösung, würde ich sagen.
Okay, und was gibt es sonst noch für Teile dieser Lösung? Also, was kann man noch tun und oder wie kann man sonst noch mit dieser Macht umgehen? Also, das ist ja schon so auch Interoperabilität. War genau. Das richtig?
Ja.
Ja, danke. Da fällt mir so ein, das ist jetzt auch schon eine ganze Weile her, aber ich glaube früher, es war noch so ein bisschen, bevor ich mich aktiv mit sowas beschäftigen konnte, weil ich noch viel zu klein war, waren ja Microsoft Word, Excel und die ganzen, also Office-Programme konnte man doch nicht auf Mac so mir nichts, dir nichts nutzen. Das ist doch so ein klassisches Beispiel dafür, dass das dann irgendwann doch ging, oder?
Genau, und interessanterweise hat Apple selber damals dafür gesorgt, dass die Microsoft-Dokumente auf Macintosh lesbar sind, indem sie dann ihre eigene Software geschrieben haben, die dann diese Dateien lesen konnten. Ne? Also, also die frühen Apple-Programme, ich glaube Pages und was sie dann auch hatten, die hatten halt auch so eine Office-Suite dann irgendwann und die halt tatsächlich genau von vornherein darauf ausgelegt war, Microsoft-Dokumente lesen zu können und zu bearbeiten zu können. Ne? Also die haben im Endeffekt re-engineert, was die Microsoft-Leute dann gebaut haben, haben sie re-engineert, um dann eben eine Kompatibilität herzustellen. Mhm. Und solche Moves, ja, solche strategischen Angriffe, ja, zwischen diesen Plattformen, die sieht man halt auch in der Geschichte der Plattform immer wieder, dass halt die unterlegene Plattform immer versucht, sozusagen die größere Plattform interoperabel zu machen, ja, also Cory Doctorow spricht dann auch immer sozusagen von adversarial interoperability, also gegnerschaftliche Interoperabelmachung, ja.
Mhm.
Das ist natürlich auch ein guter Trick, weil das hilft natürlich auch erstmal den Konsumenten und Konsumentinnen. Ne? Du kannst ja überlegen, als Mac-Nutzer hat man einen großen Nutzen davon, wenn man plötzlich auch Microsoft-Produkte auch nutzen kann. Ja, plötzlich erweitert sich einmal die Auswahl und man kann plötzlich populäre Standards auch benutzen. Und ich glaube, das ist auch ein Teil der Lösung. Das ist dann eben sozusagen, glaube ich, ein Teil der Lösung. Problem ist halt, dass teilweise das Urheberrecht, sowohl in den USA als auch in Deutschland, dem harte Grenzen setzt. Ja, weil zum Beispiel es illegal macht, Vorkehrungen, die die Plattformen dann machen, damit das eben nicht passiert, ja, dass die zu umgehen, ja, also beispielsweise im deutschen Urheberrecht darf man keinen Kopierschutz umgehen, ja, also zum Beispiel Microsoft kann dann halt zum Beispiel seine Dateien absichern, indem sie irgendwie verschlüsselt, ja, und dann kann halt ein externer Mensch dann nicht mehr hingehen und das Format re-engineeren, ja, und um es zu re-engineeren, müsste er dann erstmal diese Verschlüsselung überwinden. Das geht manchmal sehr häufig ziemlich gut, ja, weil diese DRM-Technologie häufig gar nicht so gut ausgereift ist und gar nicht so gut funktioniert. Und aber dieser Schritt ist dann jetzt illegal geworden, ja. Und und das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich jetzt sage, irgendwie, wo der Staat sehr einfach die Macht der Plattform einhegen kann, ist halt zu sagen, so, hey, diese adversarial interoperability, oh Gott, das ist auf Englisch noch viel schwieriger, ja.
Sagen wir IAO.
Genau, die IAO, die zu legalisieren, ja. Wieder zu legalisieren. Das ist der einfachste Schritt, ja. Und auf einmal können wieder die Plattformen sich gegenseitig die Macht abluchsen, so. Und dann hat man ein viel nützlicheres Spielfeld wieder für auch die Konsumenten und Konsumentinnen.
Ja, das klingt nach einem guten Plan, aber ist auch eigentlich spannend. Also das sozusagen, das Re-Engineeren ist nicht das Problem, sondern das vorher Umgehen des Kopierschutzes. Da wird es praktisch kurz illegal, oder wie?
Genau.
Was ich mich gerade so gefragt habe, ist, wie ist denn das eigentlich, ja, irgendwie historisch entstanden? Also es wirkt jetzt so, als wären so Plattformen erst ein Ding, so seit es das Internet gibt. Vermutlich ist das nicht so, weil du ja schon sagtest, Technologie heißt ja nicht nur Digitaltechnologie. Also wie hat sich das so historisch, und war das vor 100 Jahren, gab es da in demselben Ausmaß Plattform, ist es was gewachsen ist jetzt in den letzten Jahrzehnten?
Ja, also wenn ich jetzt meine sehr, sehr breite Plattformdefinition anlege, dann ist halt alles möglich eine Plattform, ne? Muss man einfach dazu sagen. Dann sind zum Beispiel Sprachen auch eine Plattform, das hatten wir vorhin schon kurz angerissen. Ne? Also Sprachen sind auch erwartete Vorselektion potenzieller Verbindungen. Ne? Das sind sozusagen das Vokabular, die Syntax, die Grammatik und so weiter. Das sind alles Regeln, ja, die wir halt irgendwann übernommen haben, die wir halt voneinander erwarten. Ne? Nur weil du erwartest, dass ich bestimmte Worte benutzen in einer bestimmten Reihenfolge, können wir überhaupt miteinander reden. Ja? Nur aufgrund deiner Erwartung und meiner Erwartung, dass du das wieder erwartest, als Erwartungserwartung. Ja? Und das heißt also mit anderen Worten, wir haben, seit es Sprache und Kultur gibt, gibt es Plattformen, kann man in gewisser Hinsicht sagen. Ja? Dass sie jetzt als technische Plattform nochmal so anders in Erscheinung treten, das ist so ungefähr ab den 70er Jahren der Fall. Ne? Also das ist, im Endeffekt geht das halt los so mit IBM. IBM, für die jüngeren Hörer und Hörerinnen, sozusagen in den 70er Jahren gab es noch nicht viel Computer und Computerfirmen, da gab es noch nicht viel. Ne? Und IBM war der große Platzhirsch, der für eigentlich die ganze Welt, damals vor allem westliche Welt, Großcomputer gebaut hat. Ja? Und das erste Plattformsystem, das war dann sozusagen das System 360, hieß das. Und das System 360 zeichnete sich dadurch aus, dass es halt sehr stabil war im Sinne von seinen Schnittstellen. Also es wurde sozusagen die Programmiersprache und die Hardware, die war halt sehr stabil, und auch in späteren Versionen war sie rückwärts kompatibel. Das heißt also, man konnte halt verschiedene Computer von diesem System 360 kaufen und dann halt einmal eine Software entwickeln, die dann auf anderen dieser 360 Computern dann auch lauffähig war. Und das war damals noch gar nicht, das war noch gar nicht normal, ja, also dass halt ein Computersystem halt so weit verbreitet ist und so stabil ist, dass man halt irgendwie ein Programm nehmen kann von einem Computer und das auf einem anderen Computer einfach laufen lassen kann, ja. Und damit war es eigentlich die erste Plattform, weil auf einmal sozusagen eine erwartete Vorselektion da war, auf die dann Programmierer einmal Programme schreiben konnten, die dann auf allen Computern liefen, ne? Das nächste Schritt war dann eigentlich dann auch die Erfindung des PCs durch damals dann eben Steve Jobs und Steve Wozniak mit dem Apple I und dann II, der populäre Computer war dann der Apple II, ja, der dann eben schon dann eben so ein Haushaltsgerät war, der dann und wo dann halt tatsächlich dann sowas anfing wie ein externer Softwaremarkt zu entstehen. Also Leute, die gar nichts mit Apple zu tun hatten, fingen plötzlich an, Software für den Apple II zu schreiben und die dann auch kommerziell zu verkaufen, ja. Das war so die Geburt des Softwaremarktes. Ja, die eben dadurch stattfinden konnte, weil dann eben sozusagen ein und dasselbe System in ganz vielen Haushalten stand und man sich darauf verlassen konnte, dass ein Programm, das auf dem einen Computer läuft, auch auf dem anderen Computer läuft. IBM hat dann das gesehen, da haben sie erst selber verstanden, was dieses Plattformprinzip eigentlich auslöst, und haben dann eben mit dem eigenen PC, den IBM-PC, entwickelt, und der ist dann eben in die Haushalte gekommen und war dann ein riesengroßer Erfolg. Ja, weil es eben genau, die haben dann Folgendes gemacht, sie haben dann tatsächlich so eine Art Zwischenebene zwischen Hardware und Software gebaut, die nennen sie BIOS, ja, also der Basic Input Output System, so eine Art von klarer Schnittstellendefinition, wogegen dann eben Softwareentwickler dann gegen anprogrammieren konnten. Und dieser BIOS war dann ganz entscheidend dafür, dass dann eben tatsächlich um den IBM-PC dann halt auch so eine Softwarebranche sich etablieren konnte. Und dann passierte noch etwas ganz Interessantes, nämlich dann kam halt Compaq und ein paar andere Computerhersteller sind einfach hingegangen und haben dann angefangen, diesen BIOS wieder zu re-engineeren, ja, also wieder Adversarial Interoperability zu machen gegen den IBM-PC. Und dann kamen halt plötzlich diese IBM-kompatiblen PCs, ja, kamen dann raus, und dann plötzlich konnte halt alle Software, die eben auf dem IBM-PC passierte, konnte auf allen IBM-kompatiblen PCs laufen, und dann hatte man plötzlich eine Software-Plattform, eine Plattform, die halt noch über den IBM-PC eben hinausging, und das natürlich IBM geschadet hat, weil es natürlich den ganz starken Marktanteile genommen haben. Ja. Aber eben dann tatsächlich zu so einer, dann ging es eigentlich erst so richtig los. Und dann wurde dann eben zum Beispiel Microsoft ganz groß, weil die dann eben die Betriebssysteme dafür gebaut haben, ne? Zuerst das MS-DOS und dann später das Windows, das dann eben auf all diesen Computern laufen konnte. Und dann plötzlich war dann Windows der große Gewinner der ganzen Geschichte, der ersten Plattform-Wars sozusagen. Ja, das ist so ein bisschen die technische Geschichte, wie das dann so losging mit den Plattformen.
Das ist mega spannend. Also weil ich bin ja von nach dieser Zeit bin ich ja entstanden. Also ich bin 96 geboren und da war ja da waren ja so die Basics dann einmal schon erledigt. Da kann ich übrigens, nee, das spare ich mir für die eine Rubrik auf, weil ich wollte gerade eine Empfehlung geben. Wir haben in diesem Podcast eine Rubrik, die heißt Empfehlung der Woche. Da komme ich später nochmal drauf zurück und da habe ich nämlich genau was zu der Story. Also erinnere mich gerne nochmal daran, falls ich dich frage. Also okay, um das nochmal ganz kurz dazu kriegen, grundsätzlich gibt es Plattformen schon immer. Diese Form, dass sie so eine Macht haben, das ist neuer, also seit den 70ern ungefähr. Und ich habe auch das Gefühl, dass so dieses, dass es eben staatenunabhängig ist. Also wenn jetzt, vielleicht, wenn wir das Thema Sprache nochmal aufgreifen, wenn jetzt irgendwie Alexander der Große irgendwo hingekommen ist, so, ihr sprecht jetzt auch alle makedonisch, glaube ich, dann war das ja erstmal so staatlich auferzwungen. Und jetzt gibt es aber eben Google, Facebook, die ganzen Plattformen, Microsoft, und die haben ja erstmal nichts mit Nationalstaaten zu tun. Also ist das nicht irgendwo auch problematisch, dass das so voneinander unabhängig ist, also dass Staaten da vielleicht auch gar nicht so die Handhabe haben? Also wie siehst du diesen Konflikt?
Genau, also da schreibe ich dann auch sehr ausführlich im Buch drüber. Es gibt ein ganzes Kapitel, auch das größte Kapitel, das ist sozusagen die Frage der Plattformpolitik, denn wo Macht ist, ist auch Politik, ne? Das ist praktisch automatisch. Und und das ist ein tatsächlich interessantes, sehr, sehr komplexes, vielgestaltiges Beziehungsgeflecht zwischen Staaten und Plattformen auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Ne? Also man könnte jetzt vielleicht erstmal platt davon ausgehen, dass es jetzt so eine Art Konkurrenz gibt zwischen Staaten und Plattformen. Beides sind so große Entitäten, die viel Macht haben. Und das stimmt auch in bestimmten Bereichen. In bestimmten Bereichen ist auch das Gegenteil der Fall. Also beispielsweise versucht staatliche Politik ganz stark, Plattformen einzubinden, immer wieder, in ihre eigenen Agenden. Ne? Also das ist halt so ein ganz häufig zu sehendes Muster, dass Staaten versuchen, entweder zum Beispiel durch Plattformen sie zu Hilfs-Sheriffs zu machen, die ihre eigenen Regeln dann im digitalen Raum durchsetzen. Das ist so ein ganz typisches Beispiel, durch Regulierung beispielsweise. Ne? Mhm. Nehmen wir zum Beispiel das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das wir in Deutschland geschaffen haben, wo dann eben Heiko Maas, damals Justizminister, versucht hat sozusagen einen Katalog von bestimmten deutschen Gesetzen den Plattformen zur Aufgabe zu machen, sie unter einem bestimmten Modus besonders zu verfolgen und eine bestimmte Vorgehensweise zu machen. Das heißt also, er nutzt die Plattform, auch vor allem auch ihre Größe und Reichweite, dafür halt deutsche Gesetze durchzusetzen. Mhm. Oder nehmen wir zum Beispiel die Außenpolitik. Das ist auch ganz spannend. Hillary Clinton, damals Außenministerin unter Obama, hat sehr, sehr stark versucht, die Plattform einzubeziehen in ihre Außenpolitik, ja, und dann eben mit den Plattformen unter dem Banner der Internetfreiheit, ja, irgendwie westliche Werte, kann man sagen, ja, von Demokratie und Menschenrechte und Meinungsfreiheit halt in die Welt zu tragen, ja, und da gibt es halt ganz, ganz viele Beispiele und Zusammenarbeit auch zwischen dem Außenministerium und zum Beispiel Google, ja, also Google und das Außenministerium, die waren halt damals sehr, sehr eng, ja. Jared Cohn, das war einer der wichtigsten Mitarbeiter von Hillary Clinton, ist dann irgendwann zu Google gegangen und hat dann halt im Endeffekt Google hatte eine Außenpolitik in gewisser Hinsicht, ne? Mhm. Weiß nicht, ob das immer noch so ist oder ob man das noch so sagen kann, in gewisser Hinsicht schon, aber das war halt mal so die Sache. Und die Idee dahinter war natürlich dann mit Hilfe von bestimmten Tools, bestimmten Infrastrukturen und so weiter und so fort, Leute dann auch die Möglichkeit geben, gegen zum Beispiel ihre Regime anzugehen, ne? Also durch Verschlüsselung oder durch Zensurumgehung dann eben Leute zur Freiheit zu gewinnen. Das ist immer so dieses amerikanische Ding, ne? Irgendwie in jedem Menschen steckt ein Amerikaner und wir müssen nur diesen Amerikaner irgendwie da rauskitzeln, indem wir ihm die Möglichkeiten geben und so weiter und so fort. Ne? Ja. Also und das war halt tatsächlich ganz lange so das Credo. Das ging dann halt irgendwann so schief, als dann eben Edward Snowden auf die Bühne trat und gezeigt hat, wie halt tatsächlich der Geheimdienst dann auch, also der NSA, die Plattform nutzt, um eben ja ganz viele Daten über alle Menschen in der Welt irgendwie zu sammeln und dann so eine Art World Graph zu bauen. Und das fanden dann natürlich alle nicht mehr so gut und auch tatsächlich bei den Plattformbetreibern selber, die haben dann natürlich sehr, sehr viel Vertrauen verloren. Dass sie dann halt versucht haben, dann dadurch dann wiederum einzugehen, indem sie halt auch immer wieder zur Opposition der ihrer eigenen Regierung wurden. Ne? Also gibt es zum Beispiel das Beispiel, wo dann eben nach dem San Bernardino-Shooting das FBI von Apple wollte, dass sie halt irgendwie ein iPhone hacken, was sie dann natürlich nicht gemacht haben. Und dann gab es halt einen wochenlangen Streit darum, dass halt das FBI nicht an diese Daten und diesem iPhone kam. Und Apple denen halt sozusagen eine kalte Schulter gezeigt hat. Oder zum Beispiel, dass Google dann jetzt die Zusammenarbeit mit dem Verteidigungsministerium eingestellt hat beim Project Maven und solche Sachen. Also es gibt dann halt immer mal wieder auch so Reibungen und Schwierigkeiten. Ne? Oder zum Beispiel in Europa, das fand ich jetzt ganz interessant zur Pandemie, als dann es darum ging, dieses Contact Tracing irgendwie elektronisch zu machen. Da gab es dann eben diese verschiedenen Vorschläge, wie das halt zu machen ist, über Bluetooth-Signal, wo dann halt die Corona-Warn-App draus entstanden ist. Und vorher war es so, dass halt tatsächlich sowohl Frankreich als auch Deutschland sich ganz stark für den zentralen Ansatz eingesetzt haben. Das heißt also, alles über so eine Datenbank laufen zu haben. Das Ganze wurde dann eigentlich dadurch entschieden, dass Google und Apple sich dann halt diese dezentrale Infrastruktur einfach als API eingebaut haben und dann mehr oder weniger die Staaten vor vollendete Schnittstellen gesetzt haben, ja. Und ja, dann war eigentlich die Sache entschieden, ja. Und da kann man dann auch sehen, also es gibt halt auf jeden Fall ganz viele Konfliktfelder immer wieder zwischen Plattform und Staat, natürlich auch ganz viel zwischen China. China hat irgendwann 2009 versucht, Google zu hacken, beziehungsweise haben sie auch gemacht, Operation Aurora, ganz interessant, woraufhin dann Google sich aus China wieder zurückgezogen hat. Oder nehmen wir beispielsweise, wo China dann versucht hat, 2015 GitHub dazu zu zwingen, bestimmte Projekte nicht mehr zu launchen, indem sie halt mit der Great Canon auf GitHub sozusagen einen DDoS-Angriff gefahren haben, wo sie versucht haben, GitHub, also da passieren richtige Kriege, ja, und das ist ganz spannend. Das ist ein ganz eigenes Kapitel für sich, wie gesagt, ein ausführliches Kapitel, das ich da aber auch beschreibe, was da alles so für, ja, unterschiedliche Interaktionen zwischen Staaten und Plattformen passieren.
Ja, krass, also das klingt für mich so, als wären diese Plattformen in zumindest in gewissen Bereichen schon wirklich nicht nur ernst zu nehmen, sondern fast schon gleichwertige Gegenspieler zu Staaten im Grunde. Also was Macht angeht, ne? Also dass eben China sagt, wir attackieren die, aber die haben dem auch schon was entgegenzusetzen. Also das hat ja schon wirklich was von so, also wenn ich jetzt ein Strategiespiel machen würde, wären das gleiche Parteien. So.
Sind ein Faktor. Es ist schwierig, Staaten und Plattformen in ihrer Macht zu vergleichen, ne? Weil Macht ist ja immer ein Potenzial, ne? Also Macht zeigt sich ja eigentlich nie in seiner vollen Blüte oder sag ich mal in seiner vollen Mächtigkeit, ja, sondern Macht ist immer so ein Potenzial und das Potenzial des Nationalstaats ist halt einfach mal alles verwüstende Kriege zu machen.
Okay, also, gut. Okay, ich
und,
verstehe.
Ja. Das heißt also, ich zögere da jetzt davor, jetzt irgendwie da jetzt große Vergleiche anzustellen. Aber ja, Plattformen sind ein Machtfaktor und auch ein Machtfaktor, ohne den teilweise Staaten auch ihre eigene Sicherheit gar nicht mehr bewerkstelligen können. Also wir haben das jetzt gesehen, 2020, die US-Präsidentschaftswahl hätte ohne ein massives Aufgebot an Moderations- und auch technischer Surveillance hätte das gar nicht von Facebook, seitens von Facebook hätte das gar nicht durchführbar sein. Ist gar nicht mehr durchführbar. Ja? Also ich glaube, demokratische Wahlen ohne Sicherheitsarchitekturen von Social Media Plattformen sind heutzutage gar nicht mehr möglich, ja. Ohne dass dann halt wirklich große Desinformationskampagnen zumindest von irgendwelchen Gegnern halt dadurch möglich werden. Ne? Wir das Gegenbeispiel haben wir sozusagen 2016 gesehen bei der US-Wahl, ne? Wo dann eben die Russen und wer noch alles irgendwie versucht hat, in dem relativ erfolgreich auch in den Wahlkampf reinzugrätschen. Mhm. Und ja, also das ist auf jeden Fall so eine Sache. Und auf der anderen Seite muss man sich immer bedenken bei diesen ganzen Debatten dessen, was man immer so Cyberkrieg nennt oder Cyberwarfare, mhm. ja. Da sind Plattformen immer involviert. Ja? Also es gibt praktisch keinen Cyberwarfare, in dem nicht die Plattformen irgendwie erste und wahrscheinlich auch letzte Line of Defense sind. Also wo sie halt sozusagen die Infrastruktur sind, die in Wirklichkeit angegriffen werden. Ne? Mhm. Denn es werden ja Staaten sind halt sehr, sehr häufig eben schon jetzt abhängig von den Infrastrukturen der Plattform. Sei es jetzt das Windows-Betriebssystem, sei es genau. der Gmail-Account von John Podesta, damals der Wahlkampfmanager von Hillary Clinton, sei es eben GitHub in dem Fall. Ne? Also Plattformen sind schon jetzt und überall in die tiefsten und elementarsten Infrastrukturen unserer Gesellschaft eingelassen und deswegen ist ein Cyberwar auch immer ein Krieg gegen Plattform.
Also ich will dir jetzt nicht in den Arsch kriechen, aber du hast mich von deinem Buch tatsächlich jetzt auch mal gerade mehr überzeugt, weil das klingt super spannend und ich glaube, das ist so ein Feld, wenn man das jetzt so aufmacht, dann findet man da immer mehr und kann sich da immer weiter reindenken und ja dann auch irgendwie in die Also dann kann man ja auch so ein bisschen, haben wir jetzt leider nicht mehr so richtig die Zeit für, aber so ein bisschen anfangen darüber nachzudenken, wie entwickelt sich das jetzt weiter sozusagen? Also wie sollte man gewisse Dinge reglementieren? Wie sollte da Zusammenarbeit stattfinden und solche Geschichten? Man sieht es ja jetzt auch, wie du schon sagtest, mit der Corona-Warn-App, wo das eine ja nicht ohne das andere funktioniert oder in dem Moment, wo jetzt Microsoft sagt, nö, Windows-Support stellen wir jetzt ein für Windows 7 und auf einmal aber noch ganz viele Behörden auf Windows 7 arbeiten und dann, oh, jetzt müssen wir mal, also ne, da ist ja ganz viel Potenzial noch drin. Ich würde das gerne noch einmal kurz zusammenfassen, was wir heute so besprochen haben. Es war super viel Input, es war sehr spannend. Wir haben im Grunde ja so ein bisschen damit angefangen, uns zu überlegen, was sind eigentlich Plattformen? Du hast uns so eine kurze Definition gegeben. Diese zwei Ebenen, also einmal die Vorselektion erwartbarer Verbindung und dann eben die weiterführenden Verbindungen. Wir haben über technische Aspekte gesprochen. Wir haben so diese drei unterschiedlichen Plattformtypen. Das waren Protokollplattformen,
Schnittstellenplattformen und Diensteplattformen.
Diensteplattformen, dankeschön, genau. Also beispielhaft Internet, irgendwelche Programmierframeworks und Facebook, so wenn man das jetzt mal so aufdröseln will. Genau, dann haben wir diese Macht so ein bisschen versucht einzuordnen und sind darüber dann eben auch auf so ja fast schon politische Aspekte gekommen. Das war so ein bisschen der Weg, den wir heute genommen haben. Super spannend und damit würde ich aber gerne einfach auch aus Zeitgründen diesen Themenkomplex einmal so ein bisschen abschließen und wenn das für dich okay ist, einmal zu unseren Kategorien jumpen. Ich weiß nicht, wie viele Podcasts du hörst, aber es gehört zum guten Ton, feste Rubriken in seinem Podcast zu haben und das haben wir natürlich auch. Und die erste Kategorie, die hat tatsächlich auch was mit einer Plattform zu tun, die basiert eigentlich komplett auf einer Plattform und zwar frage ich die Gäste dieses Podcasts immer, was sie zuletzt sich so ergoogelt haben, weil das macht man ja viel und es bringt eigentlich immer ganz spannende Dinge zutage, wenn man mal so Leute fragt, was war das Letzte, was du dir so ergoogeln musstest? Falls du noch überlegen musst, kann ich auch gerne anfangen.
Ja, fangen wir mal an.
Ja, genau. Also ich habe zum Beispiel, ich studiere nebenbei und wir entwickeln gerade eine VR-Anwendung. Das wird so ein Imker-Trainer, wo du praktisch Leuten so ein bisschen beibringen kannst, wie imkert man. Und wir hatten ein massives Problem mit der Framerate dieser Anwendung, weil wir so Rahmen gemacht haben. Also diese ne, in diesen Imkerstöcken sind ja immer so Rahmen drin und darauf sind die einzelnen Waben. Und das war viel zu intensiv und ich habe mir den Arsch wund gegoogelt, könnte man sagen, rauszufinden, wie ich jetzt dafür sorge, dass diese Rahmen, weil die waren jetzt nicht super komplex, wie ich dafür sorge, dass das nicht mehr ruckelt. Und es war so nervig, aber letzten Endes haben wir es hinbekommen, man musste einfach die einzelnen Waben zu einem großen Ding zusammenfassen, weil das dann irgendwie anders, will ich jetzt nicht so in die Tiefe gehen, aber weil das dann anders berechnet wurde, aber das war so meine, gestern war das tatsächlich eine sehr ausführliche Google-Suche, mit viel Fluchen und viel Fehlansätzen verbunden, aber es hat sich dann gelöst, der Knoten.
Also bei mir war es weniger spektakulär, ich habe einfach nach dem YouTube-Kanal von Heimathafen Neukölln gesucht. Das ist ein Veranstaltungsort, an dem ich jetzt demnächst meine Buchpräsentation mache. Und deswegen wollte ich den mal anschauen, den YouTube-Kanal von Heimathafen Neukölln.
Kannst du den empfehlen?
Ja, das sind interessante Veranstaltungen dabei. Also es ist jetzt nicht, ja, also und demnächst meine wahrscheinlich auch.
Sehr gut. Dann gehen wir direkt weiter zur zweiten Kategorie und die heißt Empfehlung der Woche, habe ich ja schon kurz angeteased. Also das heißt, du und ich würden jetzt noch eine oder wenn du jetzt spontan mehrere Sachen hast, auch mehrere Empfehlungen an unsere HörerInnen rausgeben von irgendwas, was du gesehen, gelesen, geguckt, gedacht hast, alles Mögliche. Dass wir dein Buch empfehlen, das ist klar, das verlinken wir auch nochmal unten in den Shownotes. Da könnt ihr euch das dann kaufen. Und genau, Empfehlung der Woche. Ich kann auch hier wieder gerne anfangen, falls du noch kurz nachdenken möchtest.
Ja, ich kann kurz was empfehlen. Ein Buch, das ich jetzt gerade lese, das ich sehr spannend finde. Das Buch heißt The Mushroom at the End of the World. Und ist von einer Autorin namens Anna Tsing. Und es ist ein wahnsinnig tiefgehendes Buch, das sich im Endeffekt mit einem bestimmten Pilz auseinandersetzt, nämlich dem Matsutake. Der ist eine Delikatesse in Japan und wird aber an vielen Stellen der Welt sozusagen angebaut, relativ selten und ist schwierig zu züchten, ja, und schwierig anzubauen, sondern man muss den wirklich suchen in bestimmten Waldgebieten und sie zeigt auf so vielen Ebenen, wie eigentlich unsere Welt, wie Ökosysteme, wie der Kapitalismus funktioniert, anhand dieses einen Pilzes. Also auch Globalisierung und alles, also es ist ein Wahnsinn. Es ist wirklich ein Wahnsinn. Man versteht die Welt völlig anders, nachdem man einmal verstanden hat, wie Matsutake abgebaut wird und verschifft wird. Und man, also es war wirklich ein Erweckungserlebnis.
Der Pilz am Ende der Welt, ne?
Ja, also ich weiß nicht, ob es auf Deutsch gibt, aber auf jeden Fall The Mushroom at the End of the World.
Ja, okay. Ja, klingt mega spannend. Werde ich mir auch auf meine Leseliste setzen. Ich weiß, du siehst es ja, die Hörer sind es nicht. Ich habe hier noch, dieser Stapel muss noch gelesen werden. Und da kommt es dann einfach wahrscheinlich unten drunter, sozusagen. Also die Hörer sehen es nicht. Ich habe gerade auf dem Bücherstapel immer im Hintergrund gezeigt. Den man natürlich auch bewusst im Hintergrund seiner Webcam platziert, damit alle nochmal sehen, dass man auch liest. Das ist immer ganz wichtig, finde ich. Deswegen steht der da. Dann meine Empfehlung. Ich empfehle passend zu der BIOS-Story, die du vorhin erzählt hast, also dieses Re-Engineering des BIOS und damit eben diese Öffnung dieser Plattform. Es gibt eine Serie, die ist, glaube ich, auf Amazon Prime. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ich weiß auch nicht, wie realitätsnah die ist, aber die spielt genau in der Zeit. Halt and Catch Fire heißt die.
Ja, die erzählt im Endeffekt die Geschichte, ja. Also
genau.
Mit fiktiven Charakteren, ne? Also es ist dann nicht Compaq, sondern das ist eine andere Firma und aber das ist dann so ein bisschen ausgetauscht, aber ist sehr eng genau an dieser Re-Engineering-Geschichte dran.
Genau. Also die fangen im Grunde an, dass sie halt dieses BIOS re-engineeren und dann halt ihren eigenen Computer entwickeln und das halt verwenden und dann gibt's da so ein paar Rechtsstreit, naja, und dann halt so ein bisschen Seriendrama ist halt auch mit drin. Aber die fand ich ganz cool, weil sie eben so ein bisschen in diese Ära so mitnimmt. Und das hat mich jetzt gerade total daran erinnert. Also die würde ich euch einfach mal empfehlen. Gut, dann kommen wir zur letzten Frage dieses Podcasts. Die stelle ich jedem Gast einmal, weil ich das mal ganz spannend finde, darauf verschiedene Antworten zu hören. Und das ist die Frage, glaubst du, es gibt rein hypothetisch für jedes Problem, das wir als Menschheit so haben können, ob jetzt individuell oder gesamt, eine, ja, mehr oder weniger technische Lösung, und technisch meine ich jetzt in dem Sinne, wie du es vorhin auch erläutert hast, also, ne, Sprache ist ja auch Technik so in dem Sinne, also irgendwie, dass wir uns technisch einem Problem annähern können, können wir damit alles rein hypothetisch lösen, wenn wir nur genug Informationen über das Problem haben? Glaubst du das?
Nein. Also sobald Macht eine Rolle spielt, können wir Probleme nicht technisch lösen. Da kann Technik vielleicht eine Hilfe bei sein, aber Fragen der Macht kann man nur politisch lösen.
Das ist schön. Das ist ein neuer Aspekt auf diese Frage. Also oft war bis jetzt die Antwort, das sehe ich nämlich auch so, es gibt einfach noch Dinge auch in zwischenmenschlichen Beziehungen, die einfach nicht ganz verstehbar sind. Aber den Aspekt der Macht damit rein, passt natürlich auch zur Folge, aber den Aspekt der Macht damit reinzubringen, das finde ich gut, das erweitert so ein bisschen meine Antwort auf diese Frage. Ja, dann sind wir durch. Vielen Dank, dass du da warst. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das ist natürlich ein komplexes Thema, aber ich habe jetzt das Gefühl, so ein bisschen Einblick bekommen zu haben, und ich finde das immer toll, wenn man so in so einem Podcast auch so ein bisschen da so gemeinsam drüber nachdenkt. Ich habe jetzt total viel Input bekommen. Ich hoffe, unsere HörerInnen auch. Und wirklich vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, du hattest auch Spaß und du hast auch ein bisschen was, ja gut, du hast ja die meisten Informationen geliefert, aber hast da trotzdem was für dich draus ziehen können.
Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich bedanke mich für die Einladung und für die Gelegenheit, hier sprechen zu können. Und kauft mein Buch.
Genau, kauft das Buch von Michael Seemann, Die Macht der Plattform. Wir verlinken es auch nochmal in den Shownotes. Wenn ihr noch Gedanken, Anregungen und Fragen habt zu der heutigen Folge, dann könnt ihr uns natürlich jederzeit schreiben, techundtrara@netzpiloten.de, oder ihr findet uns auf Twitter, Facebook, Instagram unter Netzpiloten, und auf Twitter erreicht ihr mich direkt über techundtrara. Und damit würde ich sagen, folgt uns, abonniert uns, lasst uns eine Bewertung da. Vielen Dank, Michael, dass du da warst, und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tech und Trara, ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Trara.